Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich wirklich riesig, heute bei euch zu sein. Ich freue mich natürlich deshalb ganz besonders, weil ihr wisst vielleicht, Lara ist unsere Tochter, Christoph unser lieber Schwiegersohn und die Enkel Noah und Caleb sind ja auch hier bei euch in der Gemeinde und wir haben natürlich viel von euch gehört, von eurer Liebe zum Herrn, von eurer Anbetung, von eurer Hingabe und insofern habe ich mich riesig gefreut, bei euch zu sein. Hier heute Morgen. Ich kenne Clausthal schon etwas länger, vor gut 40 Jahren bin ich schon immer gerne in den Harz gekommen und habe dann in Kammschlacken-Riefensbeek übernachtet und bin hier raufgewandert nach Clausthal, habe dann mir im Ratskeller Eisbein mit Sauerkraut und Erbspüree bestellt zur Belohnung und dann habe ich mich auf den Rückweg gemacht. Also habe ich Clausthal immer in sehr guter Erinnerung. Ich fühle mich sehr wohl hier oben bei euch. Ja, und ich danke dem Herrn für Geschwister auf der ganzen Welt. Ich muss euch sagen, ich habe die ersten 40 Jahre meines Lebens ohne Jesus verbracht. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es war ohne ihn. Und ich danke dem Herrn von Herzen, dass er zwei Menschen gefunden hat, die 3 Jahre lang zu uns gekommen sind. Ein Ehepaar, was Jürgen, Entschuldigung, das ist mein Ehemann Jürgen. Ein Ehepaar, das Jürgen und ich sehr gerne mochten und die 3 Jahre lang alle 14 Tage zu uns gekommen sind, nachdem sie uns einmal gefragt haben, möchtet ihr mit uns in der Bibel lesen? Wir mochten die so gern. Jürgen dachte, das kann ja nicht schaden und ich dachte von vornherein ja gerne, weil ich sie so gerne mochte. Und so haben wir alle 14 Tage in der Bibel gelesen und ich sage euch, ich habe nichts verstanden. Mein Herz war schon so zu. Je älter wir werden, desto schwerer wird es. Es war schon so zu. Aber dann eines Tages konnte ich nicht anders. Ich bin nach vorne gelaufen und habe gesagt, du Dieter, so hieß er, Dieter, ich muss mich taufen lassen. Auch da wusste ich noch nicht so richtig, aber ich habe mich taufen lassen und danach kam für mich so Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin, erst hinterher. Insofern denke ich immer, wenn ich heute mit Menschen spreche, die Jesus nicht kennen, ich kann es so gut verstehen, dass sie nicht wissen, wovon ich rede. Wir müssen da ganz viel Geduld haben. Schon ziemlich bald, nachdem ich mich habe taufen lassen, kam ein Freund zu uns, ein Freund, den wir sehr lange schon kannten und ich erzählte ihm von Jesus. Und er guckte mich nur an, sagte, oh Monika, du und dein Jesus, du bist verrückt. So. Und dann kamen noch einige Beleidigungen hinterher und es hat mir im Moment so wehgetan. Und dann bin ich umgedreht und bin in mein Haus gelaufen und dann kam mit einem Mal so eine Freude, ich kann das ja gar nicht erklären, nicht? Dass man sich so freuen kann. Und ich dachte, oh, ich bin erkannt. Ich gehöre zu Jesus. Und das war so schön. Und dann kurz danach gab der Herr mir eine Schriftstelle. Und ich lese die einfach mal. Und ich habe das jetzt einfach so, wie ich das damals gelesen habe. So werde ich das euch mal lesen. Und die ist in Hesekiel 2, Vers 6 bis 9. Und so sprach der Herr zu mir. Du, Monika, du sterblicher Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihrem Spott. Ihre Worte verletzen dich wie Dornen. Ja, du lebst mitten unter Skorpionen. Trotzdem brauchst du dich vor ihnen und ihrem Gerede nicht fürchten. Sie sind ein Volk, das von mir nichts mehr wissen will. Sag ihnen meine Botschaft, ob sie sie hören wollen oder nicht. Sie haben mir ohnehin den Rücken gekehrt. Du aber, sterblicher Mensch, hör mir zu. Lehn dich nicht auf wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und das hat mich damals tief betroffen und ich habe lange darüber nachgedacht und immer wieder klang dieses Wort in meinen Ohren und bis heute hat es mich nicht verlassen. Und wann immer ich dabei bin und ich will Menschen erzählen, dann denke ich daran. Dann denke ich, ich fürchte mich nicht. Und außerdem ist der Herr bei mir. Ja, wir überlegen immer so, was hat sich in unserem Leben verändert? Mein Leben hat sich vollständig verändert. Mein Leben hatte sich nach der Taufe sofort verändert. Der Herr hat mein Herz mit Freude gefüllt, mit Kraft und Jubel, die ich in meinen ganzen 40 Jahren vorher nicht gekannt hatte. Da, wo ich krampfhaft versucht habe, mich zu verändern, es gibt ja so viele Dinge, die wir an uns nicht mögen, oder? Gibt's halt, ne? Wo ich mich verurteilt habe, wo ich es nicht geschafft habe, immer wieder versucht habe und nicht geschafft habe, wo ich immer frustrierter wurde. Da habe ich dann vor dem Herrn gelegen und der Herr hat mir die Augen geöffnet. Er hat mir das wirklich bewusst gemacht, was da eigentlich passierte, und hat mich in die Buße hineingeführt und dann in die Freiheit. Und wie schön ist das? Und eure Zeugnisse heute Morgen. Stefan, Halleluja. Ich freue mich so mit dir. Und es ist ein Prozess. Wir können manchmal länger schon mit dem Herrn gehen. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, dass mit mal diese ganze Erkenntnis, dass Jesus mich liebt, die hier oben drin war, was ich wusste vom Wort, das fiel in mein Herz. Was für ein Unterschied. Wie groß ist unser Gott? Wir singen das immer. Aber leben wir das? Leben wir das wirklich, dass wir wissen, der Herr ist so groß, er tut diese Wunder. Ja, wir waren verheiratet, wir hatten zwei Kinder. Mein Mann war sehr erfolgreich in seinem Beruf, hat sehr viel gearbeitet, so 60 bis 80 Stunden die Woche, was eine große Belastung war für mich und für die Kinder. Und dann hat der Herr zu ihm gesprochen, 1999, und hat gefragt, Jürgen, ist das wirklich, wie du es dir vorgestellt hast? Und dann hat Jürgen eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, wir machen jetzt ein Sabbatjahr für Ehe und für Familie. Und da wir deutsch sind und nichts tun können, haben wir uns entschieden, wir gehen auf eine Bibelschule, haben dann lange gesucht im Gebet, und durch Reisen haben wir dann gewusst, der Herr schickt uns nach Kansas City, Missouri, Amerika, mittendrin, mittlerer Westen, in the middle of nowhere, da wo wirklich nichts ist, da wo eigentlich keiner hin will. Und wir haben uns gefragt, na gut. Da gingen wir also hin, jeder mit zwei Koffern von uns, Lara, Juli. Lara hat ja noch eine Schwester, Juli, die auch in Aachen studiert, auch Wirtschaftsingenieur werden will. Wir gingen also nach Kansas City und wussten nicht, was auf uns zukommt. Muss ich noch voranschicken, Jürgen ist ein Jahr nach mir Christ geworden, hat sich ein Jahr später taufen lassen, hat sehr damit gehadert, dass er sein Leben jemand anders geben sollte, dass jemand anders vielleicht über ihn entscheidet, hat damals dann gedacht, das könnte bedeuten, dass Gott sagt, ich soll mein Geschäft aufgeben. Das könnte bedeuten, dass er mich aus meinem Land rausholt, aus meinem Deutschland. Es kann bedeuten, dass er mich noch irgendwie mit Mission in Verbindung bringt. Das wollte Jürgen alles nicht. So, aber nun waren wir hier. 2000 kamen wir in Kansas City an. Und wir haben unser Jahr Bibelschule gemacht und es war wunderschön, viele wunderschöne Dinge passiert. Und nach einem Jahr sprach der Herr ganz deutlich, ihr bleibt noch. Gut, wir verlängern um ein Jahr, wenn du das sagst, Herr. Und nach dem zweiten Jahr sagte er wieder, ihr bleibt noch. Okay, wir wurden dann so ein bisschen engagiert, dann in der Kirche noch zusätzlich zur Bibelschule und so weiter. Und nach dem dritten Jahr sprach der Herr wieder so. Und da haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir irgendwie anders beten. Jetzt sagen wir, okay, Herr, wenn du sagst, wir sollen zurückgehen, dann gehen wir zurück. Da hat er uns aber schon mit der Missionsschule in Verbindung gebracht. So, wir waren jetzt 3 Jahre in Amerika. Jürgen konnte sein Geschäft natürlich von Amerika aus nicht mehr weiterführen. Das war viel zu schwierig und viel zu anstrengend. Er musste sein Geschäft aufgeben. Ja. Und in Deutschland waren wir auch nicht mehr. Und obendrein waren wir jetzt auch noch mit Mission behaftet. So ist Gott. Ist er nicht gut, dass er uns das vorher nicht erzählt hat? Ja, und dann sind wir einige Jahre dort geblieben. Also muss ich sagen, mein Herz war immer die Mission und auch in die ganze Welt. Und so führte der Herr mich 2007 das erste Mal nach Asien mit 2 anderen Frauen zusammen, wo wir in verschiedenen Ländern dienen durften. Es war eine wirklich schöne, erfüllte Reise. Wir haben schöne Dinge gesehen, die Gott getan hat. Und ziemlich zum Schluss ging es dann nochmal nach Vietnam. Und als wir in Saigon waren, da sagte die Missionarin, die wir dort besucht hatten, ach, komm doch nochmal mit mir nach Hoi An, da sind noch 4 Pastoren. Und ich dachte nur, Hoi An, und wie teuer ist das jetzt auch noch? Noch ein Flug und dies und jenes, und hab so richtig gehadert. Und dann sagt der Herr, nein, ihr geht. Und dann sind wir gegangen und wir saßen dort in einem kleinen Hotelzimmer, Vietnam, Kommunismus, viel Verfolgung, wie ihr vielleicht wisst, und diese Pastoren bei uns, wir haben gebetet, wir hatten auch Worte für sie, alles so im Flüsterton, und dann brach dieser junge Mann zusammen vor uns und lag auf dem Boden und weinte bitterlich und sein ganzer Körper hat geschüttelt und wir haben keine Ahnung gehabt, was da jetzt eigentlich passiert. Und das dauerte eine knappe Stunde, so hat er geweint. Und als er dann wieder sich beruhigt hatte und sprechen konnte, da sagte er uns, dass er sich vom Herrn wegbewegt hatte. Er hat es einfach nicht mehr ertragen. Man hat ihm sein Heim weggenommen. Man hat ihm sein Auto genommen. Man hat ihm seine Arbeit genommen. Er war permanent im Gefängnis. Man hat seine Frau bedroht, seine Kinder bedroht. Nun hatte ihm jemand ein kleines Motorrad gegeben und hat gesagt, damit er besser zurankommt, er zu den einzelnen Gläubigen. Man hatte es ihm weggenommen. Einfach so, Willkür. Die Menschen haben nichts, dass sie sich dagegen wehren könnten. Und er hat da vor uns Buße getan und hat sich wieder ganz neu Jesus hingegeben. Und ich habe gedacht, Herr, was für ein Preis. Was für ein Preis ist er wirklich willig hier zu bezahlen? Und dann dachte ich, ja, aber welchen Preis hat Jesus für uns bezahlt? Für jeden Einzelnen von uns. Bis zum Tod am Kreuz. Ist er das wert? Wir haben keine Verfolgung in unserem Land. Wie viel Leidenschaft haben wir für unsere Nachbarn? Für die Menschen, die mit uns leben, für die Familien, Angehörigen, die den Herrn nicht kennen, für die Menschen im Dorf, in der Stadt, die wir so tagtäglich treffen auf der Arbeit. Sind wir abgestumpft? 2008 sind Jürgen und ich nach Kuba geflogen mit einem anderen Missionaren und haben dort Verschiedenes gesehen. Ihr wisst vielleicht, Havanna war das Paris der Karibik einmal. Wunderschön, immer noch herrliche Bauten, wie man sieht, aber sie verfallen natürlich. Und riesige amerikanische Schlitten so, und pink und lila und rosa, alles so, was ich gerne mag. Die werden gewienert und mit viel Kreativität und Einfallsreichtum dort versucht, instand zu halten. Ja, und der Missionar brachte uns zu verschiedenen Gemeinden und wir sprachen mit den Pastoren und alle erzählten uns so ihre Lebensgeschichte und sagten, ja, und dann, als ich Alejandro traf, das hörten wir immer wieder, haben wir gesagt, so, jetzt möchten wir Alejandro treffen. Und dann sind wir zu Alejandro gekommen und Alejandro hat uns seine Geschichte erzählt und wir saßen 7 Stunden. Wir konnten nichts sagen, er hat einfach nur erzählt von Gottes Größe. Selbst als Pastorensohn groß geworden, manchmal 2, 3 Tage wirklich nichts zu essen gehabt. Genauso Verfolgung, Kommunismus. Viel gelitten, dass er sich sagte, okay, Gott in meinem Leben, ja, aber niemals Pastor. Niemals werde ich ihm dienen. Und hat dann auch bewusst Dinge getan, wo er meinte, jetzt kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Aber als er 17 war, ist Gott ihm begegnet. Und hat ihm die Augen geöffnet. Und auch er hat eine Woche in seinem Zimmer verbracht und geweint und Buße getan, tiefe Buße. Und dann ist etwas Wunderbares passiert. Jesus ist ihm erschienen, dort vor ihm im Raum. Und hat gesagt, Alejandro, jetzt ist gut. Steh auf und diene mir. Und er hat genau das getan. Er ist aufgestanden und hat dem Herrn gedient. Er hat diese kleine Gemeinde genommen, übernommen von seinem Vater, von 45 Gläubigen und ist dann gegangen von Dorf zu Dorf. Und hat überall gepredigt von Gottes Liebe. Und die Menschen haben sich bekehrt in diesen Dörfern. Er ist zu Fuß gegangen, er hatte natürlich kein Auto, es gibt auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Er hat auch kein Geld, sich Essen mitzunehmen. Er ist einfach gegangen, weil er das hatte, was ihn am meisten getrieben hat. Er hatte Jesus. Aus diesen 45 Gläubigen sind heute weit über 100.000 geworden. Zu Fuß. Und die Menschen, die er berührt hat, die haben diese gleiche Leidenschaft. Und es gibt dort eine Vision. Kuba for Christ. Dafür leben sie. Können wir auch dafür leben? Deutschland für Christus? Clausthal für Christus? Wie ist das in unserem Land? Wir haben so viel. Sind wir auch so angewiesen auf den Herrn, wie in so vielen anderen Ländern, wo sie so ganz angewiesen sind auf ihn? Oder erleben wir ihn nur dann, wenn wir so ganz unten sind oder in ganz großer Not oder Bedrängnis? Ich fand eure Zeugnisse so wunderbar. Wo ist unsere junge Lehrerin hier? Da, wunderbar. Könnten wir das auch leben, ohne dass wir den Druck haben? Dass wir Gott so erwarten? Wir singen von der Größe Gottes. Ja, wie groß ist denn unser Gott? Können wir erwarten von ihm? Nicht nur die Dinge, die wir so gerne möchten. Natürlich will er uns beschenken. Über die Maßen will er uns beschenken. Über die Maßen. Aber er will uns noch viel mehr schenken, wovon wir gar nichts wissen. wenn wir ihn nur machen lassen. Wie ist das in Deutschland? Ist das so wie damals in Kanaan, als Kanaan eingenommen wurde und Gott sprach, wenn ihr satt seid und wenn es euch gut geht, dann werdet ihr von mir abfallen? Bei weniger als 2% wiedergeborenen Christen in Deutschland können wir doch wohl dem nur zustimmen, dass wir abgefallen sind. Letztes Jahr rief mich eine Bekannte an, ihre Mutter lag im Sterben. Und ich habe gesagt, okay, ich fahre mal ins Krankenhaus zu deiner Mutter, ich besuche sie. Und dann kam ich nach Hamburg ins Krankenhaus und traf die Ärzte und die sagten, sie ist vor einer Stunde gestorben. Und dann eine Viertelstunde später kam auch meine Bekannte. Und sie wusste es noch nicht. Sie kam nur rein, sie sah mein Gesicht, sie sah das Gesicht der Ärzte. Und dort auf dem Flur fing sie an zu schreien. Sie fiel auf den Boden und schrie nur, Mama, das kannst du nicht machen. Mama, du kannst mich nicht verlassen. Nein, nein, nein. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt. Aber in dem Moment kam mir so diese Worte in den Kopf. Tod, wo ist dein Stachel? Aber ich sah den da. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Die Mutter kannte den Herrn nicht. Das weiß ich heute. Wer sagt ihnen von Jesus? Wer sagt ihnen von Jesus, wenn wir es nicht tun? Warum sagen wir ihnen nicht von Jesus? Schämen wir uns für Jesus? Schämen wir uns für Jesus? In Römer 1,16 steht, wir schämen uns nicht, nicht? Wie heißt es da genau? Im Römerbrief. Wo steht es hier? Ich schäme mich nicht, diese Heilsbotschaft von Christus überall weiterzusagen. Denn diese Botschaft ist eine gewaltige Kraft Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet. Was für eine Botschaft. Schämen wir uns für Jesus? Vor gut einem Monat kamen wir nach Goslar, um die Kinder zu besuchen, und Lara rief uns noch an auf dem Weg und sagte, kommt mal rauf zum Maltermeisterturm, es gibt eine Überraschung. Und wir kommen rauf und da sitzt unser Neffe Kevin mit seiner Freundin. Kevin verbrachte den Geburtstag mit seiner Freundin hier in Goslar und wir haben mit Kevin schon manches gute Gespräch geführt, aber er ist noch nicht ganz da. Und dann plauderten wir und dann sagt er, oh, mein Daumen tut so weh, ich habe mir vorhin meinen Daumen gequetscht und das sind furchtbare Schmerzen. Und ich sage, Kevin, sollen wir für dich beten? Ja, hier, ja, gut. Also legen wir unsere Hand drauf und wir beten dort im Restaurant. Ganz normal. Und Lara erzählt mir später, oh, habe ich gedacht, wie peinlich. Hier, mitten im Restaurant. Aber der zweite Gedanke gleich war, wie toll, eigentlich soll es so sein. Und wisst ihr, das ist so etwas, wo ich wirklich so gerne auch tue. Wenn wir mal irgendwo essen gehen, dann fragen wir gerne. Wir beten immer für unser Essen, bevor wir essen. Und kann ich jetzt auch was für Sie beten? Ne? Die Dame oder der Herr, der uns bedient, fragen wir dann einfach, dürfen wir irgendwas für Sie beten? Haben Sie irgendwas auf dem Herzen? Und wir haben schon die herrlichsten Geschichten gehört. Die Menschen waren angerührt, wie zum Beispiel letztens in Slowenien. Letztes Jahr waren wir in Slowenien, haben eine Reise gemacht und sie bediente uns so nett. Und dann hat sie uns ihre Geschichte erzählt und sie hat geweint da bei uns am Tisch. Und wir konnten für sie beten und sie hat erfahren, dass es einen Gott gibt, der ihr ganzes Leid kennt. Es ist so schön. Ihr wisst ja, ich bin mit Jürgen verheiratet. Jetzt denkt euch mal, ich hätte dann so gesagt, ja, das sind meine Kinder. Ja, da gibt es auch einen Vater, also irgendwie, und ich nehme meinen Ring dann so, ne, weg und ja, irgendwie, ja, ich bin schon, er gehört schon irgendwie zu mir, also ich bin schon irgendwie verheiratet oder so. Wie wäre das? Und wie würde Jürgen sich fühlen? Ich bin natürlich stolz, ich trage meinen Ring immer, ich nehme den nie ab. Jeder soll wissen, dass ich verheiratet bin. Ich bin sehr glücklich mit meinem Mann, dass er mein Mann ist. 29 Jahre jetzt. Aber schämen wir uns für Jesus? Wann immer ich das lese, dass Petrus Jesus verleugnet hat, da ist auch so eine tiefe Traurigkeit in mir, dass ich denke, ja, wie oft verleugne ich eigentlich Jesus, wo ich mir wichtiger bin oder wo ich sage, ach, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder ich bin müde oder Ich habe irgendwas anderes vor. Ich bin einfach schier zu feige. Zu feige. Da habe ich sowas erlebt im Flugzeug, als ich von Amerika zurückkam. Gehe ich mir nachts ein Glas Wasser holen und da steht so ein junges Mädchen da in der Nähe der Toilette und wartet, dass sie da reinkommt und geht dann rein und der Herr sagt zu mir, sag ihr, warne sie vor dem deutschen Mann. Oh weia. Mir wurde ganz anders. Ich kenne die ja gar nicht, ne? Was habe ich denn jetzt, wo kommt das denn jetzt her? Also das kann ja nicht vom Herrn sein, oder? So ein junges Mädchen, junges, hübsches Mädchen. Oh wei, was mache ich denn jetzt? Ja, wie fange ich denn das jetzt an? Na gut, ich habe mich durchgerungen und ich habe dann sie einfach angesprochen, habe gefragt, wo sie denn herkommt und wo sie denn hin will und. Sie erzählte, sie ist mit ihren Eltern unterwegs, sie macht eine schöne Reise nach Deutschland und ich denke, Herr, das kann nicht sein. Es ist was ganz anderes, was du mir da gesagt hast. Und dann habe ich sie aber angesehen und habe gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, Gott sagt mir, ich soll dich vor dem deutschen Mann warnen. Sie wurde kreidebleich. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in Amerika einen jungen Mann kennengelernt hat und sie hatte wirklich vorgehabt, ihn heimlich zu treffen in Deutschland. Und dann musste ich sie ein bisschen aufklären über junge Männer in Deutschland. Sind nicht alle so. Aber wir wissen ja, wie unsere Gesellschaft aussieht, oder? Und ich habe sie gewarnt. Und da hat sie mir dann erzählt, wie sie sich auch von Gott entfernt hat. Und da im Flieger nachts hat sie ihr Leben wieder ganz Jesus gegeben. Und wir konnten zusammen beten und sie setzte sich auf ihren Platz. Und wann immer ich vorbeiging und guckte, da saß jemand, ihr Gesicht war ganz rot, sie glühte richtig und sie hatte so ein breites Grinsen und sie hatte die Augen geschlossen, es war so schön. Wie schön ist es, wenn wir Gott gehorchen. Manchmal habe ich keine Zeit, ne? Letztens war ich bei Penny einkaufen, wir hatten Gäste, ich hatte den Teil vergessen, brauchte ich jetzt ganz dringend, düse da auch hin mit meinem Fahrrad, stehe an der Kasse vor mir, hatte den Korb so voll. Aber dann sagt sie, ach, wollen Sie nicht vor, Sie haben ja nur einen Teil. Und ich sage, Dankeschön. Und während ich dann doch noch warte, spreche ich auch noch, ja, wohnen Sie hier schon länger? Sie sprechen so anders, wo kommen Sie denn her und so? Erzählt sie mir ganz kurz, ja, fühlt sich gar nicht so wohl, möchte wieder in den Süden und so. Gut, ich bezahle, tschüss, auf Wiedersehen, schwing auf mein Rad und höre, der Herr sagt, sie weiß nichts von Gott. Und ich denke, oh Herr, die warten mit dem Essen und ich habe doch keine Zeit. Und geht eine ganze Weile, schließlich denke ich, okay, ich drehe um. Man weiß ja langsam. Ich fahre zurück, da hat sie gerade ihre Sachen im Parkplatz da schon im Auto drin und ich sage ihr nochmal, ja, ich habe das Gefühl, ich soll dir noch sagen. Und so, jetzt konnte ich ihr also von Jesus erzählen, der sie sieht und der eigentlich doch möchte, dass es ihr gut geht, der ihr Herz erfüllen möchte und ihr seine Liebe geben möchte und all die Dinge. Und wir haben zusammen gebetet und sie war so berührt und ich habe gedacht, wow, ich fuhr nach Hause wirklich beschwingt. Kein Mensch hatte gemerkt, dass ich 10 Minuten, Viertelstunde länger weg war. War überhaupt gar nicht schlimm, geht alles. Wenn wir gehorsam sind und das tun, was der Herr sagt, dann gibt er uns zurück. Er gibt uns einfach zurück. Ja, ich habe ja schon mit vielen Menschen so gesprochen oder wir über Evangelisation. Wir bilden ja in Amerika auch Missionare aus, die dann nach Übersee gehen wollen. Und ich frage viele Menschen und vor 3 Wochen oder so habe ich gefragt in der Kirche in unserer Heimat. Ich sage, ja, wie ist denn das mit dem Evangelisieren? Und dann sagt sie zu mir, eine Frau, ja, eigentlich haben wir doch das Herz dafür. Wir haben Jesus in unserem Herzen und wir haben ihn lieb und wir wollen gerne Jesus weitergeben. Aber sagt sie, wenn ich ehrlich bin, was da dann rauskommt ist, ja, weißt du, ich bin ja Christ. Oder wir sagen, du, ich bete dann auch mal für dich. Oder wir laden sie in die Kirche ein. Aber sagt sie mir eigentlich nicht, wir sagen ihnen eigentlich wirklich nie richtig deutlich, dass sie verloren sind. Und die Frau von einem Pastor sagte zu mir, ja, ich habe mir jetzt einen großen Jesus-Sticker ans Auto geklebt, in der Hoffnung, dass man mich anspricht. Und sie sagt, manchmal spricht sie auch mit Menschen über Jesus. Und dann sagt sie, dann hinterher ärgert sie sich so sehr, was sie da wieder von sich gestammelt hat, sagte sie so. Und sie ärgert sich. Und sie sagt, wenn ich nichts sage, ärgere ich mich auch und dann fühle ich mich schuldig. Was für ein Dilemma. Kennen wir das nicht alle? Kennen wir das? Geht es uns nicht auch manchmal so? Ja, warum mögen wir eigentlich Evangelisation nicht? Ich glaube, wir mögen das nur deshalb nicht, weil wir oft eine falsche Vorstellung davon haben, als das, was es eigentlich ist. Evangelisation ist ja die gute Nachricht von Jesus bringen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, ist auferstanden und gibt uns das ewige Leben als Geschenk. Wir wissen das. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und in seiner Gegenwart sein werden. Aber sind wir auch genauso gewiss darüber, dass alle anderen verloren gehen? Wissen wir das auch, was das bedeutet, in Ewigkeit ohne ihn zu sein? Evangelisation ist nicht jemanden unter Druck setzen und die Bibel auf den Kopf hauen oder Angst machen oder Menschen manipulieren oder Menschen in die Kirche bringen. Das ist nicht Evangelisation. Oder sagen, ja, ich lebe ja vor ihnen, insofern sage ich ihnen damit auch vom Evangelium, weil ich vor ihnen lebe. Nein, nein. Oder wir sagen, wir zwingen ja keinen, das machen wir Deutschen besonders gern, wir zwingen keinen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Nein, das ist auch nicht Evangelisieren. Gott spricht, auch heute noch, und Jesus hat gesprochen, und heute sollen wir sprechen. Wir sind heute sein Mund, wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, wir sind seine Ohren, wir sollen gehen. Und wisst ihr, er wird sein Wort in unserem Mund ehren. Ich habe das inzwischen so häufig erlebt. In Lukas 24 steht ja, dass alle Nationen ihn preisen sollen. Alle Nationen, alle Menschen sollen ihn preisen. Ja, alle Menschen, Millionen von Menschen kennen ihn nicht. Millionen von Menschen kennen ihn nicht auf der Welt. Aber wie viele um uns herum kennen ihn nicht? Wenn wir schon nicht weit gehen, sind wir bereit, vor unsere Haustür zu treten? Sind wir bereit, mit unseren Nachbarn zu sprechen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir gerettet werden und das ewige Leben haben. Wollen wir das den Menschen sagen? Wisst ihr, wir haben das Beste vom Besten zu geben. Das Beste vom Besten. Das Beste. Wir waren in Nepal, Kathmandu, und wir fuhren mit dem Taxi zu einer Konferenz, Jürgen und ich und noch zwei andere Leute. Und das sollte eine 45 Minuten dauern, diese Fahrt. Und dann denke ich immer, ja, 45 Minuten sind eine lange Zeit, da kann man schon ganz schön viel von Jesus reden. Und so haben wir dann also mit dem Taxifahrer über Jesus gesprochen. Und einer von uns, der konnte noch so ein bisschen Hindu, der hat dann noch ein bisschen übersetzt. Also der hat wirklich ganz viel verstanden und der saß schließlich am Steuer. Ich saß ja, weil ich vorne saß und hatte Tränen in den Augen. Und wir sind ausgestiegen aus dem Taxi und hat gesagt, betet für mich und bitte komm in mein Dorf. Die Menschen müssen das hören. Komm in mein Dorf. Die Leute sind hoffnungslos. Wir haben das alles. Wir haben die Hoffnung, wir haben die Kraft, wir haben die Freude, aber sie haben das nicht, auch wenn es oft äußerlich so aussieht, als hätten sie alles. Dieses Herz für die Verlorenen. Wie bekommen wir das denn? Doch eigentlich wirklich nur durch Jesus. Es ist sein Herz. Sein Herz hat ihn hierher gebracht auf die Welt, weil er die Menschen so sehr liebt. Deshalb ist er für uns gestorben. Es ist sein Herz, das uns rausgehen lässt zu den Verlorenen. Evangelisation kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Macht manchmal so im Restaurant oder wo wir gerade sind oder beim Bäcker. Guten Morgen, wie geht's Ihnen heute? Gott segne Sie. Aber wir können zum Beispiel auch verpflichten. Also als Jürgen und ich einmal zwischendurch 3 Monate in Deutschland waren, während unserer Zeit in den USA, haben wir gesagt, was machen wir jetzt in Deutschland? Irgendwo uns eingeben in eine Kirche oder was machen wir? Und der Herr hat deutlich gesprochen, hat uns meine Schwester und mein Schwager aufs Herz gelegt. Wir sollten uns um sie kümmern. Da haben wir es einfach gemacht. Haben wir angerufen, habe gesagt, habt ihr nicht Lust, euch mit uns zu treffen? So alle 14 Tage können wir mal in der Bibel lesen, ein bisschen beten zusammen. Und die haben ja gesagt. Hat mich sehr an uns damals erinnert, als wir mal ja sagten. Und bei dem 3. Treffen haben sie beide ihr Leben Jesus gegeben. Und es war so schön. Meine Schwester, ich habe sie so lieb. Und ich freue mich so, dass sie jetzt auch eine Schwester im Herrn ist. Der Herr hat das bestimmt gesehen, dass wir gesagt haben, ja, Herr, wir machen das, was du sagst. Wir verpflichten uns. Wir nehmen uns jetzt die Zeit dafür. Evangelisieren, wie machen wir es denn einfach? Einfach ist einfach ein bisschen fragen, ein bisschen zuhören, sich ein bisschen interessieren für die Menschen, aber dann auch wirklich gleich Jesus bringen. Ich sage am liebsten immer, ich möchte, dass jeder Mensch im 2. Satz von mir hört, dass ich Jesus liebe. Das macht es so leicht. Wenn wir uns das angewöhnen, wisst ihr, im Namen Jesu ist so viel Kraft. Und die ganze Finsternis steht auf, dass wir ihn nicht aussprechen. Das weiß ich. Der Feind möchte das nicht. Aber Jesus möchte das und er ist stärker als die ganze Finsternis. Und das ist so toll. Und ich sage, ich habe auch eine Frau mal gehört, die sagte, ja, ach, ich waren mal so nette Leute, die haben mir geholfen beim Umzug und dies und das. Und nach 3 Monaten habe ich erfahren, die wollten mich wirklich bekehren. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Die war so tief verletzt. Also sie dachte, Mann, das sind Freunde. Und jetzt denkt sie, sie wollten sie nur bekehren. Aber dass das eigentlich zusammengehört, das hat sie nicht erfahren. Also Jesus bringen, gleich Jesus bringen. Wenn die Leute uns dann ablehnen, wir haben den Willen des Herrn getan. Aber ich habe das noch nicht erlebt. Bis jetzt hat keiner zu mir gesagt, du gehörst Jesus, ich will mit dir nichts zu tun haben. Noch nie. Noch nie. Ja, und dann ist ja noch etwas wichtig, wenn wir Jesus verkünden. Wir sollten uns wirklich vorbereiten. Wir sind vorbereitet vom Herrn in unserem Herzen. Aber wir können uns auch praktisch vorbereiten. Also zum Beispiel unser Zeugnis lernen. Dass wir wirklich unser Zeugnis geben können. Ein kurzes Zeugnis, ein etwas längeres Zeugnis. Und dass wir immer darauf achten, wie viel hören wir von uns und wie viel hören wir von Jesus. Wird er verherrlicht in unserem Zeugnis? Das ist eine gute Vorbereitung. Und eine wirklich gute Vorbereitung ist auch, dass wir die gute Nachricht lernen. Was ist das eigentlich? In ein paar klaren Worten sagen, was ist die gute Nachricht? Das ist so wichtig. Und wisst ihr, ich habe auch immer danach gesucht. Wir haben eine Bibel, wunderbar, 66 Bücher sind da drin. Wie machen wir das jetzt in so ein paar Worten? Aber es ist ja möglich. Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und dann empfehle ich euch, dass ihr wirklich rausgeht, 2 und 2, immer zu zweit. Einer redet, einer betet, sage ich immer. Dann haben wir gleich den Schutz und wir sind zusammen. So hat Jesus das auch gemacht. Auch immer zu zweit gegangen. Wir sehen und Gott lässt wachsen. Keine religiöse Sprache ist auch noch so wichtig. Aber machen meistens junge Leute nicht so. Die Statistik sagt, glaube ich, immer noch, man braucht ungefähr 7 Begegnungen mit Jesus oder mit Menschen, die Jesus kennen oder bringen, bis man dann sein Herz aufmacht. So im Schnitt. Man hat mal Leute befragt. Wenn wir nicht gleich sehen, dass sie sich bekehren, das macht nichts. Ich habe das einmal erlebt, eine Mitarbeiterin von uns, die ist nach München gegangen, die wollte dort heiraten und die kam noch und sagte mir auf Wiedersehen und ich habe gedacht, oh Herr, ich möchte ihr so gerne noch dich mitbringen, war ziemlich gleich, nachdem ich getauft wurde. Und ich war ganz aufgeregt und habe gedacht, oh, wie stelle ich es nur an? Also habe ich ihr aber erzählt von Jesus und was ich jetzt so weiß und dann habe ich ihr noch eine Bibel geschenkt mit meiner Widmung und habe ihr Gottes Segen gewünscht, habe mit ihr gebetet. War sehr bewegend für mich, weil es so aufregend war. So, und dann habe ich auch nichts mehr gehört. Ich wusste nur, sie ist glücklich verheiratet und nach 7 Jahren kriege ich einen Brief und sie erzählt mir, wie es damals begonnen hat. Dass sie wirklich, dass diese Worte in ihr weiterhalten in ihrem Herzen. Dass sie angefangen hat, in der Bibel zu lesen. Dass sie dann angefangen hat, eine Gemeinde zu suchen. Und dass sie jetzt ein wiedergeborener Christ ist und getauft wurde und dass sie ein reiches Leben hat im Herrn. Wie schön, wenn wir das mal hören. Aber das muss nicht so sein. Der Herr weiß es ja. Wir haben keinen Erfolgszwang. Haben wir nicht. Wir brauchen nur sprechen. Letztes Jahr im Herbst sind wir nach Dresden gefahren und da haben wir ein bisschen Training gemacht, kleines bisschen Theorie und dann sind wir rausgegangen und dort in der Gemeinde machen sie das immer, dass sie da in diese ganz schwierige Gegend gehen und da Würstchen ausgeben, kostenfrei. Und ich habe vorher gefragt, wer geht mit mir? Und ein junger Mann hat sich gemeldet, habe ich gesagt, gut, sage ich, und komm, jetzt gehen wir, was ist denn hier? Ja, da ist ein Park, ja, dann lass uns da hingehen. Wie, in den Park gehen? Ich sage, ja, wir gehen doch in den Park. Wir lassen die Würstchen hier und wir gehen in den Park. Und dann sind wir in den Park gegangen und wir haben dort angefangen, Menschen anzusprechen. Und dieser junge Mann hat sich gewunden und hat gesagt, oh, wie peinlich, aber das kann man doch nicht machen und das geht doch gar nicht. Und ich habe gesagt, weißt du was, vergiss einfach, lass einfach tun. Verschiedenen Menschen gesprochen, wir haben mit Menschen gebetet, manche haben geweint und wir kamen zurück und ich habe mich verabschiedet, bin gegangen und dann hat der Pastor mir später erzählt, dass dieser junge Mann nur neben ihm saß, tief nachdenklich und hat immer gesagt, wir brauchen keine Würstchen. Wir haben das Beste vom Besten zu geben. Ich sag's euch, ich bin heute noch täglich dankbar für den Dieter, der mich zum Herrn geführt hat, mit so viel Geduld und Gebet und Liebe. Wir haben das Beste vom Besten zu geben. Und ich möchte euch so ermutigen, dass ihr auch euch selbst verlieren könnt und die Angst verliert und es einfach tut. Einfach tun. Jesus ist mit euch. Wenn ihr das tut, ich sage euch, es gibt nichts, wo ihr mehr im Willen des Herrn geht als damit. Es gibt nichts. Das ist der Wille des Herrn, dass wir weitergeben und sein Zeugnis sind. Jesaja hat einmal gehört, eine Unterhaltung vom Thron Gottes, wo Gott sagt, wen sollen wir schicken, wen sollen wir senden? Ganz sicher möchte er dich senden. Und dich. Und dich. Und dich. Ganz sicher. Wenn nicht in andere Nationen, dann aber zu denen, die ihn nicht kennen in eurem Leben, in eurer Nachbarschaft. Ich möchte uns nochmal bitten, die Augen zuzumachen. Ich habe nochmal eine Frage. Ist hier irgendjemand, der noch nie sein Leben Jesus gegeben hat? Der noch nie gesagt hat, komm in mein Herz, sei du der Herr in meinem Leben. Wenn es so ist, bitte heb doch einmal die Hand. Oh Herr, ich danke dir. Ich danke dir für meine Geschwister hier. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du sie so sehr liebst, dass du uns alle so sehr liebst. Ich danke dir, Herr, dass du unser Leben bist, dass du uns dieses Leben in der Fülle gegeben hast, Herr, und wir wollen einfach jeden Tag noch mehr auf dich schauen und noch mehr im Vertrauen in Empfang nehmen, was du für uns hast. Herr, und ich bete, hilf uns, ein Zeugnis zu sein für dich in dieser Welt und unser Licht leuchten zu lassen. Ich bete, Herr, dass der wunderbare Lobpreis, der in dieser Gemeinde ist, Herr, dass er hinausfließt in die ganze Gegend, Herr. Lass es hinausfließen, Herr, lass die Türen offen sein, Herr. Und ich bete, lass jeden Einzelnen hier ein Herz bekommen, diese Leidenschaft, dieses brennende Feuer, Herr, dich weiterzugeben und zu sehen, mit eigenen Augen zu erleben, wie Menschenleben sich verändern, Herr.